Haufen Zellen redet über Biotech.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genominal. Mein Name ist Philipp und ich sitze heute hier mit
Johanna
und Robert. Auch wir drei sind Mitglieder des diesjährigen iGEM-Teams der TU Darmstadt und studieren alle molekulare Biotechnologie im vierten Semester. Wie ihr schon merkt, sind wir heute zu dritt statt wie sonst zu zweit. Warum eigentlich?
Keine Ahnung. Einfach, um hier mal ein bisschen Dynamik reinzubringen. Das passt doch auch ganz gut zu unserem heutigen Thema.
Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht erstmal noch eine kleine Einleitung. Bisher ging es ja um die Basics in der Welt der synthetischen Biologie, um iGEM und unser Projekt. In der letzten Folge kam dann noch ein bisschen Ethik und die Frage nach einem ethisch verantwortungsvollen Forschungsprojekt hinzu. Heute wollen wir einen Schritt weitergehen und uns einem aktuellen Thema widmen. CRISPR-Cas. Und das ist wirklich aktuell.
Die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften hat heute beschlossen, den Nobelpreis für Chemie des Jahres 2020 gemeinsam an Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna für die Entwicklung einer Methode für die Genomeditierung zu verleihen.
So, da habt ihr es gerade gehört. Der diesjährige Chemie-Nobelpreis ging an die zwei Forscherinnen Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna, die dieses System zur Technologie gemacht haben. Daran kann man schon erkennen, wie wichtig dieses Feld für heutige Forschung ist.
Absolut. Ich finde es selbst auch ziemlich krass, dass die schon dieses Jahr den Nobelpreis bekommen haben. Normalerweise dauert sowas ja viel länger, weil die beiden haben das ganze System erst 2012 veröffentlicht. Aber worum geht's da überhaupt?
Ja, vielen Dank für die Frage, Johanna. Das versuchen wir heute herauszufinden. Also, CRISPR-Cas, wie eben schon genannt, oder auch die Genschere, Genomeditierung, das sind alles Begriffe, die man vielleicht irgendwie schon mal gehört hat, in dem einen oder anderen Zusammenhang. In den Zeitungen oder in, weiß ich nicht, Wissenschaftsmagazinen, falls man sowas liest. Ansonsten auch auf YouTube, also zum Beispiel kurz gesagt, oder ich glaube in Englisch heißt der Kanal In a Nutshell, die haben auch schon sehr viele Videos zu dem Thema gemacht.
Oder ihr habt davon in wissenschaftlich korrekten Netflix-Serien gehört.
Ja, du meinst Biohackers, oder?
Ja, gut. Man trifft immer öfter auf die Begriffe. Das Thema ist wirklich heiß diskutiert und in der Wissenschaftswelt bahnt sich dabei gerade eine regelrechte Revolution an.
Aber worum geht's da überhaupt? Was bedeuten diese Begriffe? Hört sich für mich ein bisschen so an, als hätten wir einfach random Begriffe zusammengegoogelt.
Ach, gar kein Thema, Robert. Das kann ich dir ganz schnell erklären. Also, CRISPR steht für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats und Cas für CRISPR-Associated Proteins. Gern geschehen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schaltet wieder ein beim nächsten Mal.
Gut, vielen Dank, Philipp, dafür. Hast du schon mal drüber nachgedacht, in die Lehre zu gehen? Also, ich sehe da Potenzial. Na gut, Philipp hatte schon eigentlich recht mit den Begriffen. Aber das zu erläutern, bringt dir erstmal noch nicht viel. Eigentlich beziehen sich diese verschiedenen Begriffe alle auf das gleiche System. Nämlich, das haben wir auch noch gar nicht in der Folge hier erwähnt, das biologische System CRISPR-Cas. Das bedeutet aber nicht, dass das mit den Begriffen zusammen gegoogelt hat, nicht stimmt. Aber na gut, erstmal ein paar Zahlen. CRISPR-Cas wurde zum ersten Mal in den 80er Jahren beschrieben. Damals hatte man aber noch nicht so richtig Dunst, was und vor allem warum das Ganze passiert. 2008 wurde dann genau das herausgefunden und das hat dafür gesorgt, dass das System in kürzester Zeit in unglaublich viele Bereiche vorgedrungen, andere Technologien ersetzt hat und gerade die Welt der Biotechnologie und deren Labore revolutioniert. Wie eben schon erwähnt, wurde die Technologie gerade dieses Jahr mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Daran kann man sich schon ziemlich bildlich vorstellen, wie wichtig die ganze Sache ist, die hinter dem relativ abstrakten Namen CRISPR-Cas steht. Die beiden Wissenschaftlerinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna haben bereits im Jahre 2012 das System entwickelt, das jetzt ausgezeichnet wurde. Die beiden haben CRISPR-Cas quasi händisch gemacht, so dass das jetzt jeder Dulli verwenden könnte.
Ja, Dullis zum Beispiel wie wir.
Ja, mag stimmen. Wir studieren zwar auch erst im vierten Semester, aber selbst wir bemerken schon die Auswirkungen, die CRISPR-Cas hat. Viele etablierte Methoden des Genomeditierens sind in kürzester Zeit abgelöst worden. Einfach, weil sie zu langsam und zu teuer waren. Das bemerken wir auch schon in unseren Biolaboren. CRISPR-Cas ist mittlerweile eine Standardmethode.
Ja, ganz genau. Und deswegen wollen wir in dieser Folge einfach ein bisschen drüber reden. Und ich denke, am Anfang sollten wir irgendwie erstmal erklären, woher der ganze Spaß kommt und was es macht und irgendwie ganz grob die Funktionsweise dazu erklären. Denn das fragt ihr euch schon bestimmt, weil wir reden darüber die ganze Zeit und wir haben es noch nicht einmal richtig erklärt. Und danach wollen wir einfach ein bisschen über die Anwendungsmöglichkeiten erzählen und was man damit heute schon so alles Cooles machen kann.
Also gut, legen wir los. CRISPR-Cas kommt ursprünglich aus Bakterien. Genau wie wir können Bakterien nämlich krank werden.
Dann haben die Bakterien den Schnupfen.
Oder Corona.
Ja, so ungefähr. Nee, das Problem ist, Bakterien können sich quasi eine Virusinfektion holen, aber anders als bei uns Menschen sterben die nahezu garantiert daran. Nur wenn sie das Virus super schnell erkennen und unschädlich machen, haben sie eine Überlebenschance. Und genau dafür ist CRISPR-Cas zuständig. Es ist nämlich ein adaptives Immunsystem.
Ganz genau. Also im Endeffekt macht CRISPR-Cas nichts anderes als die Erbinformation des Virus.
Also eigentlich heißen die ja Phagen.
Uff, ja, also eigentlich sind es Phagen, wenn man das ganz speziell sieht. Also Phagen sind sozusagen eine ganz bestimmte Gruppe von Viren, die Bakterien befallen. Aber ich würde sagen, wir bleiben jetzt der Einfachheit halber einfach mal bei Viren.
Ja, na gut, ausnahmsweise.
Okay. Das heißt, was macht CRISPR-Cas da? Es ist ein adaptives Immunsystem. Das heißt, genauso wie unser Immunsystem Krankheitserreger bei uns im Körper erkennt, erkennt das CRISPR-Cas-System die Erbinformation, das heißt die DNA des Virus, und macht diese unschädlich. Denn die ist das eigentlich Gefährliche für die Zelle. Viren funktionieren nämlich so, dass sie ihre genetische Information, also ihre DNA, in ihr Ziel, in dem Falle jetzt ein Bakterium, initiieren. Und die zwingt dann die ganze Bakterienzelle dazu, ganz viele neue Viren zu produzieren. Und irgendwann platzt die Zelle und lässt die ganzen Viren frei. Wenn das bei einem Bakterium passiert, naja, gut, das stirbt dann halt einfach.
Genau. Und bei uns Menschen ist es dann die Phase der Grippe zum Beispiel, in der wir Kopfschmerzen, eine laufende Nase und haben. Und unser Immunsystem kämpft währenddessen gegen das Virus an. Oh, ich habe gar keinen Bock, dieses Jahr krank zu werden.
Ich auch nicht. Aber wenn du die Grippe einmal hattest, dann hast du wenigstens für den restlichen Winter keine Probleme mehr damit. Zumindest meistens.
Jupp, das ist super praktisch. Und bei Bakterien, die CRISPR-Cas-fähig sind, ist es fast genauso. Das CRISPR-Cas-System macht die DNA vom Virus nämlich nicht nur unschädlich, sondern es speichert die auch ab. Wenn das Virus dann nochmal kommt, kann es sofort unschädlich gemacht werden und das Bakterien hat keine Sorgen zu sterben.
Das wäre so praktisch. Ich meine, im Labor stellen wir meine Bakterien einfach immer direkt weg.
Ja, aber das liegt vielleicht nicht daran, dass sie von Viren oder Phagen gefallen werden. Das hat, glaube ich, andere Gründe.
Ja, okay, gut. Fair enough. Das kann natürlich sein.
Okay, aber zurück zu CRISPR-Cas. Das funktioniert im Endeffekt in drei Phasen. In der ersten Phase, also direkt nach der Infektion mit einem Virus, schneidet das Bakterium einen kleinen Teil der Virus-DNA aus. Die wird dann abgespeichert, damit, wie vorhin gesagt, das Virus auch in Zukunft wiedererkannt werden kann. In der zweiten Phase kommt dann das Cas-Protein mit ins Spiel. Das kann man sich wie eine Schere vorstellen, die DNA schneiden kann.
Von Scheren, die DNA schneiden können, gibt es viele verschiedene. Eine Standardmethode, die man bei uns im Labor auch extrem viel benutzt, sind Restriktionsenzyme. Restriktionsenzyme kommen auch aus Bakterien, sind ebenso eine Form der Immunantwort und können eben auch DNA schneiden, denn diese ist ja für die Bakterien gefährlich. Die können DNA schneiden und diese unschädlich machen. Aber die machen das Ganze ein bisschen anders als bei CRISPR-Cas.
Ja, ganz genau. Der Unterschied ist dabei, Restriktionsenzyme im Labor schneiden die DNA an festgelegten Stellen. Das bedeutet, dass das Enzym eine vorgegebene DNA-Stelle hat, die es schneiden kann, und die kann man nicht mehr verändern. Da muss man hoffen, dass es ein passendes Enzym gibt für die Stelle, die man vielleicht gerade schneiden möchte. Und das Cas-Protein, also das bei CRISPR-Cas rumwerkelt, schneidet an der Stelle, genau an der Stelle, die wir vorher ausgeschnitten und abgespeichert haben. Und damit kann man jede Stelle anvisieren, die man haben möchte, wenn man das Cas-Protein nur mit der richtigen Stelle scharf macht.
Scharf machen. Aber im Endeffekt beschreibt es das ziemlich gut. Naja, Und dann sucht das Protein einfach die gesamte Zelle Stück für Stück nach dieser DNA-Sequenz ab. Und wenn die es finden, schnippschnapp.
Schnippschnapp, genau. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist doch eine irgendwie viel zu große Arbeit, die findet die richtige Stelle ja nie. Aber das ist kein Problem, weil in Zellen gibt es ja nicht nur ein Cas-Protein, sondern es gibt natürlich Tausende, Millionen, wahrscheinlich, was weiß ich wie viele.
Klingt schon alles echt krass. Aber wie genau benutzt man das Ganze jetzt im Labor?
Diese gespeicherte DNA-Sequenz kann man ganz einfach biotechnologisch nachahmen und dem Bakterium dann wieder übergeben. Das Bakterium sucht dann also nach der DNA, die wir ihm übergeben haben. Und wenn es sie gefunden hat, schneidet es diese und macht sie kaputt. Wenn wir dann, schlau wie wir sind, einen neuen DNA-Abschnitt, also die Sequenz eines anderen Gens, in die ganze Suppe dazugeben, wird diese in die geschnittene DNA eingebaut. Und siehe da, jetzt hat das Bakterium Erbinformation, die da vorher nie drin war und ihm eigentlich gar nicht gehört. Und das Ganze genau nach unseren Vorstellungen. Wir bauen uns also unsere eigene DNA-Vorlage, übergeben sie dem Bakterium und das macht dann mit Hilfe von Cas-Protein seinen Job ganz alleine und in unserem Sinne.
Ja, das kann man natürlich machen. Aber in der Basisversion von CRISPR-Cas, also wenn wir keine anderen Gene jetzt hinzugeben würden, geht es vor allem darum, Gene auszuschalten.
Alright, das macht auf jeden Fall Sinn. Aber ich frage mich noch, warum wollen wir das überhaupt machen? Also was bringt es uns, die Gene von Organismen zu verändern oder gar auszuschalten?
An sich ist es von immensem Wert, Genome zu editieren und zu verändern. In der heutigen Biotechnologie passiert sowas schon ständig. Durch genetisch veränderte Organismen können wir Arzneimittel im industriellen Maßstab produzieren, zum Beispiel Insulin. Oder auch unsere Pflanzen resistenter gegen Schädlinge machen. Falls euch das mehr interessiert, hört euch am besten mal Folge 3 und 4 unseres Podcasts an, in dem wir über die Farbenlehre in der Biotechnologie quatschen, falls ihr das nicht sowieso schon getan habt.
Ja, ganz schamlos ein bisschen Eigenwerbung streuen. I like. Genau, aber warum sollten wir Gene ausschalten wollen? Die Frage ist noch offen. Wie zum Beispiel in der ersten Folge auch schon erwähnt, auch hier wieder Eigenwerbung, hört euch die erste Folge an, nutzen wir schon seit Jahrhunderten Hefe zum Bierbrauen. Eine Möglichkeit von einem Ausschalten von einem Gen könnte sein, dass man Gene in dem Hefeorganismus, okay, das war jetzt ein weirder Satz, also eine Möglichkeit könnte sein, Gene in dem Hefeorganismus auszuschalten, die irgendwie den Geschmack des Bieres negativ beeinflussen. Oder ein anderes Beispiel, was wahrscheinlich viel anschaulicher ist, in Pflanzen, man könnte versuchen, verschiedene wachstumshemmende Gene auszuschalten, sodass diese, also die Pflanzen, schneller und größer wachsen. Es gibt auf jeden Fall viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Okay, man merkt, es neigt sich dem Ende.
Genau. Der Unterschied zu dem, was wir sowieso schon die ganze Zeit machen, ist, dass wir jetzt das Ganze gezielt und ohne ungewünschte Nebeneffekte angehen können. Naja, auf jeden Fall weniger. Außerdem, je schneller und billiger das Ganze abläuft, desto besser. Aber natürlich ist uns auch bewusst, dass Anwendungen von CRISPR-Cas, also zum Beispiel das Rumspielen an Pflanzen oder anderen Organismen, eine ethische Diskussion benötigt. Das wird aber an anderer Stelle behandelt. Aber nur damit ihr nicht denkt, wir wären jetzt irgendwelche verrückten Wissenschaftler. Genauso wie alle biotechnologischen Systeme hat auch CRISPR-Cas seine Grenzen, aber eben auch viele Möglichkeiten.
So, jetzt haben wir ganz viel zur Theorie gehört.
Mehr Theorie!
Oh yes! Das heißt, was können wir im Prinzip damit machen? Naja, DNA erkennen und gezielt verändern. Wir wollen euch jetzt zumindest mal eine coole Technologie noch vorstellen, von dem, was heutzutage schon mit CRISPR-Cas möglich ist. Wenn man daran denkt, was CRISPR so kann, kommt einem vor allem die Veränderung von DNA in den Sinn. Aber der erste Schritt dazu ist, die DNA zu erkennen. Und wo könnte das wichtig sein?
Corona!
Ja, ganz genau. Also, in der Diagnostik. Wir haben ja jetzt auch vorhin schon gehört, dass das Gefährliche an Viren die DNA ist. Und virale Infektionen können mithilfe von CRISPR-Cas auch nachgewiesen werden. Wir hatten ja vorhin schon auch schon mal erwähnt, dass die Cas-Proteine aus Bakterien stammen und DNA erkennen. Wenn wir jetzt behaupten, dass man damit Corona, also eigentlich den Coronavirus SARS-CoV-2, um genau zu sein, wenn wir schon sowas Ähnliches in die Richtung studieren, dann sollten wir das auch richtig benennen. Also wenn wir jetzt behaupten, damit Corona detektieren zu können, ist es aber nicht ganz richtig. Der Virus besitzt nämlich eigentlich gar keine DNA. Und genau, jetzt wird es nämlich ein bisschen, ja, sag ich mal, fortgeschrittener. Der Virus besitzt nämlich eigentlich RNA. Und RNA ist sowas Ähnliches wie DNA. Es gehört auch zu den Nukleinsäuren, ist nahezu gleich aufgebaut und speichert in dem Fall eben auch die Erbinformation des Virus. Also im Endeffekt ist es so ähnlich wie DNA, aber eben auch nicht ganz. Mehr Informationen sind aber hier an der Stelle jetzt auch gar nicht so notwendig, um das System zu erklären.
Auf jeden Fall gibt es noch mehrere CRISPR-Cas-Systeme. Denn diese dienen ja dazu, dass sich die Bakterien gegen Viren abwehren können. Und die Vielfalt an Viren ist ziemlich groß. Dementsprechend auch die Vielfalt an Cas-Systemen. Und da gibt es eben auch ein ganz besonderes Cas-Protein, das Cas13a heißt. Die wichtigsten Unterschiede zu dem System, was wir eben erklärt haben, was auch am häufigsten gemeint ist, wenn man von CRISPR-Cas spricht, hier einmal kurz erklärt. Erstens, es erkennt RNA und nicht DNA, was wichtig für Corona ist, denn, haben wir eben schon gesagt, Corona hat RNA. Und zweitens, wenn es einmal aktiviert ist, dann bleibt es aktiviert. Aktiviert bedeutet in diesem Fall, dass es eben schneidet.
Genau. Also bei dem von vorhin, bei dem CRISPR-Cas-System, da war es so, dass wenn es seine Ziel-DNA gefunden hat, dann wurde es einmal kurz aktiviert, hat die DNA geschnitten und naja, hat sich dann im Endeffekt wieder inaktiviert. Und hier ist das anders. Das Cas13a, es bleibt aktiviert. Das heißt, wenn man es so programmiert, dass es die Coronavirus-RNA erkennt, also die genetische Information vom Virus, dann wird es nur aktiviert, wenn auch wirklich Coronavirus-RNA vorhanden ist. Und dann bleibt es aktiviert und schneidet alles, ab jetzt nicht mehr spezifisch. Okay, aber was bedeutet das jetzt?
Genau, die Tatsache, dass es sozusagen ab jetzt einfach alles schneidet, haben sich sehr, sehr schlaue Leute zunutze gemacht, um damit schnelle Corona-Tests zu machen. Dadurch, dass es aktiv bleibt, kann man zum Beispiel einen Reporter hinzufügen. Reporter bedeutet in dem Fall sozusagen Berichterstatter. Man kann irgendwie ein RNA-Molekül reingeben, das zum Beispiel, weiß ich nicht, grün leuchtet, sobald es geschnitten wurde. Das heißt, sozusagen, um das jetzt alles nochmal zusammenzufassen, wenn jemand mit dem Coronavirus infiziert ist und sich sozusagen RNA des Virus in der Probe befindet, dann ist das Cas13a aktiv, das Reporter-RNA-Molekül wird geschnitten und die Probe leuchtet grün. Und damit kann man sozusagen relativ einfach bestimmen, ob jemand mit dem Coronavirus infiziert ist oder nicht. Aber da müssen wir dazu sagen, dass das bisher eine Methode ist, die veröffentlicht wurde, aber zumindest in Deutschland für die standardmäßigen Tests keine Anwendung findet. Also die eigentlichen Tests laufen anders ab. Da hat CRISPR-Cas nichts mit zu tun.
Ja, okay. Das war jetzt nochmal eine ganze Menge an Informationen. Also ich glaube, wir machen lieber mal Schluss für heute und lassen die ganze Geschichte erstmal sacken.
Ja, denke ich auch. Ihr seht, wie groß das ganze CRISPR-Cas-System ist. Und wenn ihr nochmal genau nachlesen wollt, was wir euch hier gerade versucht haben zu erklären, dann könnt ihr auch gerne nochmal auf unserem Wiki vorbeischauen. Da verlinken wir euch weitere Informationen für die besonders Interessierten.
Genau. Also das Wiki, was der Robert gerade erwähnt hat, das ist sozusagen eine Webseite, die wir im Laufe dieses Wettbewerbs iGEM kreieren. Und da ist einfach sozusagen alles über unser letztes Jahr zusammengefasst, was wir alles so gemacht haben. Und ihr findet das einfach, wenn ihr iGEM TU Darmstadt 2020 bei Google eingebt. Und da findet ihr, wie schon gesagt, alle Informationen zu unserem Projekt, aber eben auch zu weiteren Podcast-Folgen. Außerdem würden wir uns auch wirklich sehr darüber freuen, wenn ihr uns in irgendeiner Form Feedback zukommen lasst oder uns irgendwie eure Gedanken oder eure Meinung auch zu dem Thema mit uns teilt. Ja. Eine Mail, an die ihr euch wenden könnt, findet ihr auf jeden Fall entweder auf unserem Wiki oder auch einfach auf unserer Uni-Seite von der TU.
Naja, jetzt aber auch genug mit Wiki-Werbung. Wir bedanken uns auf jeden Fall mega fürs Zuhören dieser Folge, aber auch fürs Zuhören aller anderen Folgen.
Yes, macht's gut. Auf Wiedersehen.
Ciao.
Jo. Tschüss.